Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Abdullatif Al-Khalif. Abdullatif Al-Khalif ist diplomierter Pflegefachmann aus Göttingen. Der gebürtige Syrer hat vor kurzem sein duales Bachelorstudium im Bereich Pflege am Göttingen Campus erfolgreich absolviert. Vom Deutschen Akademischen Austauschdienst wurde er mit einem Preis für sein soziales Engagement und besondere Leistungen ausgezeichnet. Demnächst tritt er eine Stelle als Wohnbereichsleiter in einem Seniorenheim an. Abdullatif lebt seit 10 Jahren in Deutschland. Der Syrer ist eine der Pflegefachkräfte, die dringend gebraucht werden. Der 35-Jährige hatte schon in Syrien 2 Jahre Pflegewissenschaften studiert, ehe er wegen der Gewalt des Assad-Regimes nicht mehr zur Uni gehen konnte. Er erzählt von seinem Weg nach Deutschland, wo er sein Studium fortsetzen wollte, der langen Zeit im Wohnheim, als er zum Nichtstun gezwungen war, und von seiner Sicht auf die Entwicklungen in Syrien seit dem Sturz von Bashar al-Assad. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Abdullatif Al-Khalif. Schön, dass du da bist.
Hallo,
freut mich. Schön, dass das geklappt hat. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
Ja, gut.
Was ist dein Lieblingsgericht?
Gefüllte Weinblätter.
Womit gefüllt?
Mit Reis und Hackfleisch. Das schmeckt mir sehr gut.
Was ist dein Lieblingswort?
Ja, ich habe viele Worte. Leidenschaft. Wenn man seine Leidenschaft findet, man kann seinen Job oder Ziele erreichen und einen guten Job haben. Ja, Leidenschaft.
Was ist für dich im Moment ein Unwort?
Diskriminierung oder Ausgrenzen.
Ja. Also ich glaube, sowohl über die Leidenschaft als auch über die Ausgrenzung werden wir bestimmt auch nochmal im Laufe des Gesprächs sprechen. Du kommst ja gerade von der Arbeit.
Ja, stimmt. Ich arbeite bei Uni Medizin Göttingen auf Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und ja, seit ungefähr einem Jahr.
Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.
Ja, dort habe ich tolles Team, nette Kollegen, die Ärzte auch sehr nett und die Arbeit, ja, macht mir Spaß. Manchmal hat man viel zu tun, aber das kommt immer vor.
Was gefällt dir so an deiner Tätigkeit auf der Station im Pflegebereich als Pflegefachmann?
Die Kommunikation mit Patienten. Man sieht, wie die Patienten unterschiedlich sind. Zum Beispiel kommt eine 70er oder 80er-jährige Patientin. Er hat viel erlebt und man kann viel davon lernen.
Ja. Ist Zeit für Gespräche mit den Patientinnen und Patienten?
Manchmal hat man Zeit, mit Patienten ein bisschen zu reden oder diskutieren, aber manchmal nicht. Heute leider hatten wir die Zeit nicht. Wir waren nur zu zweit auf der Station und die Station war voll und wir hatten kaum Zeit.
Ja, wir haben jetzt gerade so Mitte Januar, ist vielleicht auch Grippezeit. Merkt man das, dass da viele Kolleginnen und Kollegen krank sind?
Ja, das stimmt. Viele Kollegen momentan sind krank.
Ja, okay. Ja. Also das heißt, heute wart ihr unterbesetzt?
Ja. Wir waren nur 2 Fachkräfte. Normalerweise sind wir zu dritt mit 2 Schüler oder 2 Praktikanten. Ja. Aber heute waren wir nur zu zweit mit einer Praktikant.
Und also Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, was du sagst, da stelle ich mir auch vor, dass da auch Menschen sind, die schwere Operationen vor sich haben oder vielleicht auch eine Weile zumindest im Gesicht vielleicht entstellt sind. Oder ist das nicht der Fall?
Doch, es ist der Fall. Wir haben eine große OP in der Woche und Patient hat Tumor an die Unterkiefer oder an die Zunge und wird die Tumor entfernt und die Patientin manchmal 2-3 Wochen und komplett im Bett liegen und können nichts machen. Und manche Patienten liege länger als einen Monat oder zwei Monate im Bett.
Mhm. Ja. Das heißt, da ist es wichtig, auch eigentlich zumindest ab und zu mal Zeit zu finden für ein Gespräch, stelle ich mir vor.
Mit solchen Patienten, wir können kein Gespräch führen. Die können nicht reden.
Stimmt. Ja, okay.
Manche Patienten sind tracheotomiert, sie haben eine künstliche Öffnung zum Atmen, die können nicht reden.
Ah, verstehe.
Ja.
Okay.
Und die tun mir richtig leid.
Ja. Wie läuft da die Kommunikation? Also so eine Ansprache ist ja für die auch schön.
Ja, wenn die Patienten schreiben können, die kriegen ein Weißblatter und können was schreiben.
Also du hast ja im Rahmen oder neben deinem Studium so ein Tool entwickelt für die Verbesserung der Kommunikation. Aber darüber sprechen wir dann nachher nochmal eingehender.
Ja, können wir später darüber sprechen.
Ja. Du hast ja schon in Syrien mit dem Studium der Pflege angefangen, an der Tischrin-Universität. Die habe ich gerade recherchiert, seit dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad, wie der Universität Latakia heißt.
Ja, genau.
Möchtest du davon erzählen?
Ja, gerne. Mit 2010 habe ich mein Abitur gemacht und direkt danach habe ich Pflegewissenschaft an der Universität Tischrin in Latakia studiert, vor ungefähr 2 Jahren. Dann musste ich mein Studium abbrechen wegen der Sicherheit. Ich komme aus Aleppo und Aleppo entfernt ungefähr 2 Stunden von Latakia. Und damals gab es viele Leute, die sind einfach verschwunden unterwegs. Die werden ohne Grund verhaftet und einfach verschwunden. Und meine Mutter und mein Vater haben Sorge um mich gemacht und meinen zu mir, nein, bleibst du zu Hause, du kriegst alles, was du willst, du musst nicht hin.
Also das heißt, du bist gependelt und der Weg war dann einfach nicht mehr sicher für dich.
Ja, genau.
Ja. War denn die Ausbildung in Latakia ähnlich wie die in Göttingen?
Nein, es ist ganz anders. Dort erst im ersten Jahr haben wir Theorie gemacht, was ähnlich wie die Medizin. Wir haben die Krankheitsbilder intensiv behandelt oder gelernt, die Medikamente auch, die Kommunikation, die Management. Das war ganz anders und wir waren viel im Labor als im Krankenhaus. Im zweiten Jahr, wir waren ganz selten im Labor, sondern im Krankenhaus. Ist ganz anders. Ja.
Also durchaus klingt, als ob es ein bisschen anspruchsvoller sogar wäre.
Ich finde es ja. Hier in Deutschland, den Fokus liegt mehr auf die sozialen Kompetenzen und auf die Pflegeprozesse und die Pflegeprobleme und die Pflegediagnose, was viel mit Theorie zu tun hat. Und das ist nicht umsetzbar in der Praxis.
Okay.
Ja, wir lernen was und in der Praxis läuft anders.
Du sprichst jetzt gerade von Deutschland.
Ja, also von Deutschland.
Ja, okay.
Ja.
Ah, ja.
Die Theorie ist anders als die Praxis.
Ja.
Und wir können die theoretische Anteil nicht immer in Praxis umsetzen.
Verstehe. Ja. Du hast erzählt, du musstest dann nach 2 Jahren leider dein Studium in Latakia abbrechen. Danach hast du dann ehrenamtlich an einer Klinik in Aleppo gearbeitet?
Ja, ich bin ungefähr 1 Jahr zu Hause geblieben und ich habe meinem Vater gesagt, so geht nicht, ich muss was machen.
Ja.
Ich war ein bisschen aktiv in der Politik und ich habe immer freie Meinung und sage ich meine Meinung immer laut, ohne Angst zu haben. Und das macht mein Vater ein bisschen Sorge um mich. Und er wollte mich nicht machen lassen.
Das war 2012, so 1 Jahr nach dem arabischen Frühling etwa?
Ja, genau.
Ja.
Zwischen 2012 und 2013 bin ich nur zu Hause geblieben. Ich habe nichts gemacht. Und ich habe meinem Vater Bescheid gesagt, ich muss unbedingt was machen. So geht nicht.
Ja.
Und meinte zu mir, okay, wenn du was machen willst, du kannst in deinem Bereich arbeiten, als Krankenpfleger. Ansonsten keine Sorge, nichts machen. Mhm. Und ich war damit einverstanden. Mein Onkel hat mir erzählt, es gibt ein paar Leute, haben ein Team gegründet und wollen ein kleines Klinikum öffnen. Mhm. Die Leute arbeiten freiwillig, kriegen kein Geld. Und ich habe ihm gesagt, ja, ich arbeite auch mit. Mhm. Und haben wir zusammengearbeitet. Das Job hat mich richtig Spaß gemacht. Mhm. Wir haben ein Sprichwort. Man sagt, man ist glücklich, wenn die andere Leute glücklich machen kann.
Ja. Mhm.
Und das hat mir Spaß gemacht. Mhm.
Und die anderen Leute, waren das die Patientinnen und Patienten oder auch das Team, mit dem du gearbeitet hast, die Kolleginnen und Kollegen?
Wir waren 3 Krankenpfleger. Mhm. 4 Ärzte, 2 Apotheker und ein Leiter. Mhm. Wir haben zusammengearbeitet und wir haben ungefähr täglich 200 Patienten bekommen.
Ui, ja.
Ja.
Mhm.
Mhm. Und wir kriegen die Medikamente aus der Türkei. Mhm. Und die Patienten kriegen die Medikamente umsonst. Und wir haben die Patienten untersucht und geholfen.
War das von der internationalen Hilfsorganisation unterstützt?
Ja, genau. Mhm. Das war so. 6 Monate später kam ein syrischer, deutscher Verein. Mhm. Der hat unterstützt auch. Sie hat uns auch viel Medikamente geschickt.
Und es ging darum, die Menschen, die sich für Freiheit und Demokratie in Syrien einsetzen, zu unterstützen und auch dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung medizinische Versorgung hat?
Wir haben alle Patienten versorgt, egal welcher Hintergrund haben oder welche Meinung haben. Ja. Ob die mit Assad sind oder nicht. Okay. Wir haben alle Patienten versorgt.
Ja. Wie war die Situation in dem Land? Also warum war es dann so wichtig, dass ihr diese Klinik aufgebaut habt und die Menschen versorgt habt?
Ich komme aus einer kleinen Stadt. Die Stadt heißt Derhafer. Und Derhafer hat ungefähr 300.000 Bewohner. Und in die Umgebung gab es kein Klinikum oder Krankenhaus. Mhm. Und die Leute können nicht zum Beispiel in Aleppo oder in Adrastadt fahren. Und das war nötig und mussten wir unbedingt was davor machen.
Mhm. Okay, ja, verstehe. Weil die Zivilbevölkerung gelitten hat unter dem Assad-Regime? Also
ja, auf jeden Fall.
Ja.
Zum Beispiel, die Flugzeug fliegt oben und wenn ein Auto bemerkt, unterwegs ist, wird direkt bombardiert.
Okay.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Mhm. Ich habe auch kleine Geschichte, ich kann später auch erzählen.
Erzähl gerne.
Mhm. Kurz nach ich die Heimat verlassen habe, ist die Krankenhaus bombardiert.
Oh.
Und 30 Leute von meinen Kollegen sind gestorben und auch Patienten.
Oh, ja. Ja, das ist sehr, sehr traurig.
Das war sehr hart und traurig, ja.
Ja. Wie kam es dann, also für dich, wann kam der Punkt, wo dir klar wurde, dass du in Syrien nicht bleiben kannst?
Ungefähr 1,5 Jahre später kam die ESS. Und die hat die Hand auf unserer Stadt und entweder müssen wir mit diesen Leuten arbeiten oder müssen wir die Heimat verlassen. Mhm. Wir können nicht bleiben.
Mhm.
Und da kam jemand von diesen Leuten und meinte zu uns, okay, ihr kriegt Hilfe aus Deutschland und Türkei. Diese Leute hilft euch nicht umsonst. Bestimmt, ihr liefert welche Informationen an diese Leute.
Mhm, okay, also das heißt, der IS hat sozusagen Verdacht geschöpft oder euch in der Ecke gedrängt, dass ihr da irgendwas im Schilde führt.
Ja. Und mein Vater hat mir gesagt, wenn du überleben willst, du musst deine Heimat verlassen.
Mhm.
Ich habe ihm gesagt, ich habe kein Geld, ich habe nur 1.000 Euro. Mhm. Und meinte, nein, 1.000 Euro reicht, dass du nach Türkei zu fahren und dort ich schicke dir Geld und du kannst weiter nach Deutschland fahren.
Okay. Ja. Deine Familie, ist die nachgekommen in die Türkei?
Wir sind zusammen in die Türkei geflüchtet und dort habe ich meine Familie gelassen, weil das kostet zu viel Geld und wir mussten auch die Grenze zu Fuß überqueren.
Mhm.
Und das war auch ein bisschen gefährlich für meine Familie und wollte ich meine Familie diese Erfahrung nicht erleben. Ja,
ja, das verstehe ich, weil die weitere Route ja noch gefährlicher ist.
Ja, noch gefährlicher.
Ja, okay, ja. Wann kam diese Idee, nach Deutschland zu gehen? Kam das durch diese Verbindung mit dem deutsch-syrischen Verein oder wie war das?
Ich habe nie gedacht, dass ich die Heimat verlasse. Mhm. Mein Vater hat auch vor kurz nach dem Abitur mir gesagt, ob du ins Ausland fahren willst, zu studieren, Medizin zu studieren. Und habe ich ihm gesagt, nein, ich will nicht. Ich will in die Heimat bleiben. Ich verlasse die Heimat nicht. Mhm. Und wenn die Situation oder die Lage schlimmer geworden und wir waren unter Druck, dann konnte ich nicht bleiben. Ich musste die Heimat verlassen und ja, musste ich. Mhm. Ich habe das nicht freiwillig entschieden.
Ja, 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 verstehe. Dann ist es dir bestimmt auch damals nicht leicht gefallen, von der Türkei dann alleine weiterzugehen.
Ja, das war nicht einfach. Ich habe, wir waren ungefähr 20 Leute, 25 Leute mit einem kleinen Boot gefahren oder ja.
In der Türkei gestartet.
Von Türkei nach Griechenland. Und dort in Griechenland bin ich ungefähr 3 Monate geblieben. Ich hatte Probleme, es hat nicht geklappt mit dem Flugzeug. Ich habe es versucht. Mhm. Ja, das war illegal, aber wir hatten keinen Fall.
Ja, ja klar, es war der einzige Weg.
Ja, ja. Mhm. Und dann bin ich mit einem LKW gefahren bis Serbien. Mhm. Und von Serbien nach Ungarn habe ich die Grenze zu Fuß überqueren mit 3 Freunden, gute Freundin. Ja, und dann durch Österreich und nach Deutschland. Das hat ungefähr 3-4 Monate gedauert.
Und das war 2015?
Ende 2014, ja. Wir sind 22. August 2014 in Deutschland angekommen.
Okay, ja. Du bist dann zunächst nach München gekommen.
Ja, genau. Ja. Und wir sind nach München gekommen und wir haben einen Transfer bekommen, dass wir in Eisenhüttenstadt müssen.
Eisenhüttenstadt?
Eisenhüttenstadt, das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Polen. Ja. Und dann dort, wir sind ungefähr 1,5 Monate geblieben. Und dann nach dem, es gibt einen Asylverfahren. Und nach zweiter Gespräch mussten wir in eine kleine Stadt, nicht die Stadt, in eine kleine Asylheim entfernt 1,5 Kilometer von einer kleinen Stadt. Die Stadt heißt Hohenleibisch in Brandenburg.
Okay, ja. Ja. Also das heißt, es war ziemlich isoliert. Das klingt so, als
genau
ob das,
isoliert.
Wo sich, wie man sagt, Fuchs und Igel gute Nacht sagen oder Fuchs und Hase.
Ja. Es gab kein Internet. Ja. Wenn wir mit ganz normal mit unserer Familie telefonieren, nicht Sprachnachricht schicken, wir müssen 1,5 Kilometer laufen, um mit der Familie telefonieren.
Ja. Aber, ja. Okay. Boah, das klingt sehr, sehr schwierig. Ja,
ja, das war die größte Schock.
Ja, ja, ja. Wie war lange war die Zeit dann?
Wir sind ungefähr 8 Monate im Heim geblieben. Und dann haben wir eine kleine Wohnung in eine kleine Stadt bekommen. Und dort habe ich ungefähr 6 Monate gewohnt. Dann habe ich die Papiere bekommen und in Hannover umgezogen.
Okay, also du hast dann Aufenthaltspapiere bekommen, hast die Anerkennung als Asylbewerber
ja,
bekommen.
Genau.
Okay. Und konntest dann deinen Wohnort frei wählen.
Ja, ja, das hat ungefähr 1,5 Jahre gedauert.
Okay, ja. Ja. Also ich stelle mir das sehr belastend vor, also diese Unsicherheit, wie geht's weiter, wie bist du damit klargekommen? Also
bis jetzt kann ich das nicht verstehen. Ja, das hat mich psychisch belastet. Und wenn ich würde sagen, ich will daran nicht denken.
Ja, ja.
Ja. Ja, einfach 1,5 Jahre im Wald zu leben, ist sinnlos.
Ja.
Wir dürfen die Schule nicht besuchen. Wir dürfen keine Sprache lernen. Damals dürfen wir nichts.
Also richtig ausgebremst, sage ich mal.
Genau. Ja. Wenn wir zum Beispiel einkaufen gehen wollen, kommt ein Auto nur einmal in die Woche und sammelt uns alle und wir fahren in die Stadt. Wir kaufen ein und können wir zurück.
Ja.
Wenn uns was fehlt, wir müssen auf die Küste Bucher warten.
Ja, ja, okay. Also du hast vorher gesagt, so ein Unwort für dich ist Diskriminierung oder Ausgrenzung. Das ist eigentlich ja eine Ausgrenzung, wie man sie niemandem wünscht oder wie man sie einfach auch nicht erleben möchte. Ne?
Ja, klar. Ja, das habe ich dort erlebt.
Ja. Dann ging es ja auch Gott sei Dank bergauf. Du hast gesagt, nachdem du deine Papiere bekommen hast, bist du dann nach Hannover gegangen. Warum ausgerechnet Hannover?
Eine Wohnung zu kriegen hier in Deutschland ist es nicht einfach. Mhm. Und man braucht Unterkunft. In Hannover hatte ich einen Freund. Mhm. Bei ihm durfte ich ungefähr 2 Monate bleiben. Mhm. Bis ich eine Wohnung gefunden habe, ich eine Wohnung in Saarstedt im Landkreis Hildesheim gefunden. Mhm. Und dann bin ich umgezogen und kurz später habe ich meine Familie abgeholt.
Ah, okay. Ja. Die kam danach.
Ja, ja, die kam danach. Mhm. Meine Frau und meine Großtochter.
Okay, ja.
Ja.
Ja, schön. Und dann hast du, als du in Saarstedt warst, angefangen, dort auch Deutsch zu lernen und solche Sachen?
Ich habe bis A2 alleine gelernt. Mhm. Und habe ich in der Schule bis jetzt B1 auch gelernt und kam ein Freund von mir und hat mir erzählt, es gibt Förderungsprogramme in der Uni. Mhm. Und habe ich dort bei der HWK beworben. Mhm. Und hat geklappt. Mhm. Aber es gab ein paar Probleme hier. 3 Monate später kam eine Beraterin zu mir und meinte, so kann ich nicht studieren. Mein Abitur ist nicht anerkannt. Mhm. Ich muss einen Studienkolleg machen, damit mein Abitur anerkannt wird. Aha.
Also dieses Abitur, was du dann praktisch nochmal abgelegt hast, das war diese Prüfung, die du am Studienkolleg gemacht hast.
Ja, ja, aber man muss ungefähr 2 Semester dort studieren. Ja. Man lernt Chemie, Physik, Deutsch, Mathe und Biologie vom Fächer. Und am Ende, es gibt eine Prüfung für jeder Fach. Mhm. Und man muss bestehen. Okay. Und das habe ich geschafft.
Toll. Ja, okay. Ja, du hast es dann geschafft. Das heißt, du hattest dann auch die Zulassung fürs Studium. Inzwischen hast du ja dein Bachelorstudium erfolgreich abgeschlossen und hast vor kurzem einen Preis bekommen, bist mit dem DAAD-Preis ausgezeichnet worden. Damit werden einmal im Jahr internationale Studierende prämiert, die sich besonders durch ihre sehr guten fachlichen Leistungen und ihr überdurchschnittliches soziales Engagement auszeichnen. Wofür genau hast du den Preis bekommen?
DAAD ist eine Organisation, die für internationale Studenten und Professoren zuständig und fordert diese Leute. Mhm.
DAAD ist, glaube ich, Deutscher Akademischer Austauschdienst, ne?
Ja, genau. Ja, genau. Das ist richtig. Ja. Ich habe den Preis bekommen, weil ich gute Leistungen geleistet habe und gut in die sozial integriert bin. Mhm. Ich habe Dualstudium gemacht, neben einer großen Familie. Ich habe 3 Kinder. Mhm. Eine Frau, sie hat einen Schlaganfall. Mhm. Ja, und 3 Monate später ist auch meine Mutter gestorben. Mhm. Das war auch das große Belastung für mich.
Ein hartes Jahr, ja.
Ja, aber trotzdem habe ich durchgezogen und habe ich das geschafft. Mhm. Die Dozenten haben das auch gesehen, wie zum Beispiel Frau Franz, sie hat mich auch viel unterstützt und mir geholfen. Und im Studium habe ich auch an einem Projekt gearbeitet, um die Kommunikation zwischen Personal und ausländischen Patienten zu verbessern durch einen Sprachcomputer. Ja, dadurch bin ich ausgezeichnet.
Okay, ja. Was motiviert dich an deinem Studium? Also inzwischen bist du ja schon im Masterstudium.
Mein Ziel vom Anfang, dass ich irgendwann Professor zu werden. Mhm. Und ich verfolge dieses Ziel. Mhm. Manchmal bin ich demotiviert, habe ich keine Lust auch weiter zu studieren. Aber das wünscht meine Mutter auch. Mhm. Und ich will diesen Wunsch erfüllen. Mhm. Irgendwie. Ja, vielleicht nicht bald, aber irgendwie. Wann in der Zukunft werde ich mein Ziel erreichen? Ich hoffe es.
Ja. Du hast vorhin erwähnt, deine Frau hatte einen Schlaganfall 2021. Ich hoffe, es geht ihr inzwischen besser, dass sie sich wieder erholt
hat. Ja, sie hat vor 10 Tagen ungefähr Sprachstörung. Hälfte des Gesichts war gelähmt. Vor einem Jahr, sie hat auch kurze Gedächtnisstörung. Aber momentan, es geht ihr ganz gut. Zum Glück, ja.
Ich drücke die Daumen, dass sie sich stabilisiert und ja, dass es stabil bleibt. Ja. Wie schaffst du es? Also, ich denke, so ein Spagat zwischen Studium und Familie ist eh schon schwierig, in der Situation noch mal schwieriger. Wie kriegst du es hin?
Wenn ich zum Beispiel Hausarbeiten schreiben muss, schreibe das in der Nacht.
Mhm,
ja, okay. Bleibe ich ganze Nacht wach und schreibe das.
Mhm. Mhm. Kommst du mit wenig Schlaf aus?
Ja.
Okay.
Ich schlafe echt zu wenig.
Mhm.
Mhm. Ja, und wenn ich fertig mit den Hausarbeiten, es gab nette Kolleginnen, die mich auch unterstützt und haben meine Hausarbeiten korrigiert.
Mhm. Ja. Okay. Wie alt sind deine Kinder?
Die Große ist 10, der Mittlere ist 7 und der Kleine ist 3. Und meine Frau hat den Schlaganfall nach der Geburt, dritte Geburt.
Okay. Ja. Du bist ja eine dieser Fachkräfte, die in Deutschland so dringend gebraucht werden, gerade im Gesundheitsbereich. Knapp 6.000 Ärztinnen und Ärzte sind in Deutschland nach Angaben der Bundesärztekammer tätig, die aus Syrien kommen. Außerdem rund 8.500 Kranken- und Altenpflegerinnen, Geburtshelferinnen und Rettungssanitäter. Dennoch gibt es in der Politik Diskussionen, dass die Syrerinnen und Syrer nach dem Sturz von Assad doch wieder zurückkehren könnten oder sogar sollten. Wie fühlst du dich, wenn du darüber nachdenkst?
Traurig. Ja, über dieses Thema zu sprechen, es ist sehr schwierig. Man lebt seit ungefähr 10 Jahren hier. Hat ein Leben aufgebaut. Manche Kinder sind hier geboren und gewachsen sind. Mhm. Die Leute einfach abschieben, so geht nicht.
Ja.
Manche Leute haben keine Wohnung dort. Die sind nicht sicher, ob die einen Beruf bekommen oder einen Job bekommen.
Ja.
Momentan gibt es bei uns arbeitslose Leute.
Ja.
Es gibt viele Leute, leiden auch unter Armut. Ich habe auch viele Gespräche mit den Leuten oder syrischen Leuten durchgeführt. Die meisten wollen zurück.
Mhm,
aber nicht sofort.
Ja, okay.
Aber nicht sofort.
Ja, ja.
Die meisten wollen es zurück, aber nicht sofort.
Ja, ja.
Ja. Aber so einfach die Leute abzuschieben ist unakzeptabel.
Ja. Also du siehst deine Zukunft und die deiner Familie aber eher hier in Deutschland?
Es gibt viele Sachen, die mich hier in Deutschland stören.
Mhm.
Wie zum Beispiel, fehlt mir die Sozialkontakte.
Mhm.
Ich kann nicht irgendwann, ich konnte nicht irgendwann in die Heimat fliegen oder meine Familie besuchen.
Verstehe ich.
Das fehlt mir.
Mhm.
Zum Beispiel, seit 3 Monaten suche ich eine Wohnung, finde ich keine.
Mhm.
Ich habe eine große Familie, wir brauchen eine große Wohnung.
Mhm.
Egal wie ich verdiene, das reicht die Familie nicht.
Mhm.
Obwohl ich gut verdiene, aber trotzdem reicht die Familie nicht.
Ja. Es ist schwierig in Deutschland oder auch gerade in Göttingen. Ja.
Seit einem Jahr habe ich deutsche Papiere bekommen. Ich bin momentan, kann man sagen, Deutscher. Und meine Familie auch.
Mhm.
Ja, Deutschland ist meine zweite Heimat.
Ja.
Ich bin irgendwie auch hier verbunden.
Ja, klar. Ja.
Ja, deswegen kann ich mich nicht entscheiden, ob ich hier bleibe oder in die Heimat zurückkehre. Kann ich mich nicht entscheiden, nein.
Du bist noch jung, du hast Ziele, also du willst beruflich weiterkommen.
Ja, klar. Und,
ja, klar.
Ja, momentan bin ich im zweiten Semester im Pflegemanagement.
Mhm.
Master. Mhm. Und ab 1.3. kriege ich neue Stelle als Wohnbereichsleitung.
Wohnbereichsleitung.
Mhm. Ja, Wohnbereichsleitung im Altenheim. Mhm. Und auch Pflegedienstassistent. Mhm. Und ich freue mich auf meinen neuen Job und weiterzuentwickeln.
Mhm. Okay, also das heißt, das ist eben jetzt der duale Master, den du machst. Und im Rahmen von diesem Master hast du dann diese Stelle?
Momentan studiere ich Master berufsbegleitend.
Ah, okay. Ah, ja, verstehe. Mhm. Ja.
Dieser neue Job hat nichts zu tun mit meinem Master, aber ja.
Ja, aber es klingt toll, also es klingt nach viel Verantwortung auch.
Ja, klar.
Ja.
Und das ist es so.
Das ist das, was du gerne möchtest.
Ja, genau. Ja. Ich wollte in Richtung Verwaltung so gehen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ich gehe in die richtige Richtung, was ich mir wünsche.
Ja, okay. Was waren deine Gefühle im Dezember, als du erfahren hast, dass der Diktator Assad sein Amt aufgegeben hat und ins Exil nach Moskau vertrieben worden ist?
Das war die größte Freude, die ich erlebt habe. Vorher, wir hatten das Hoffnung nicht. Wir haben das Hoffnung verloren. Gab es keine Hoffnung bei uns, dass die Heimat wieder aufzubauen und wieder zu haben oder ja. Aber momentan schon. Der Assad ist weg, Stimme wird nicht. Unser neuer Regime, sie hat viel darüber gesprochen und wenn man das hört, das macht ein bisschen Hoffnung, dass wir eine demokratische Regierung bekommen und dass wir wieder unsere Heimat aufbauen und wieder zusammenleben.
Ja. Also du bist vorsichtig optimistisch, höre ich raus. Kann man das so sagen?
Ja, vorsichtig, aber ich kann sagen, ja, ich bin optimistisch.
Okay.
Optimistisch, bisschen vorsichtig.
Okay, ja. Also die Bilder nach der Befreiung des berüchtigten Militärgefängnisses halt Naya in der Nähe von Damaskus sind ja um die Welt gegangen. Sie haben ja gezeigt, wie brutal das Assad-Regime die Menschen behandelt hat.
Das war sehr schlimm. Im 2012, wir haben meinen Bruder verloren und wir haben ihn überall gesucht.
Dein Bruder, ein jünger Bruder?
Mein Bruder ist jünger als ich.
Ja.
Wir haben ihn überall gesucht. Im Krankenhäuser, im Gefängnis auch. Mhm. Wir haben ihn nicht gefunden. Und plötzlich, wir haben eine Nachricht bekommen von einem Soldat und meinte, ihr Kind ist im Sednaya. Mhm. Und dann mein Onkel ist direkt hingefahren und hat ihn gefunden. Obwohl wir mehrmals dort gefragt haben.
Mhm. Und konnte er ihn rausholen? Ja.
Später konnten wir das machen, aber wir haben viel bezahlt.
Ja.
Wir haben viel bezahlt.
Ja. Ja. Schrecklich. Also das hat sich mir auch so eingebrannt. In einem Fernsehbericht haben mehrere Frauen gesagt, dass jede Frau in Syrien entweder einen Vater, einen Bruder oder einen Sohn hat, der in Sednaya gelandet ist oder zumindest jede Familie.
Ja. Das Krieg hat jede Familie betrifft.
Ja.
Entweder man hat seine Wohnung verloren oder ein Mitglied der Familie oder ein Freund. Das Krieg hat jede betrifft.
Ja.
Ja.
Eine syrische Freundin von mir aus Hannover hat auch erzählt, das, was du eigentlich auch geschildert hast, dass es eigentlich schon an der Tagesordnung war, dass man gedacht hat, der Sohn oder die Tochter ist an der Universität in Damaskus oder Latakia oder sonst wo. Dann sind aber regelmäßig eben junge Leute willkürlich verhaftet worden und ins Gefängnis gesteckt worden.
Ja, ein Freund von mir, wir haben zusammen in Latakia studiert. Er wollte auch wieder in seine Stadt fahren, aber hatte kein Geld. Ich habe ihm das Geld geschickt, ungefähr zwei Wochen nach ich die Latakia verlassen habe. Mhm. Und er kommt aus Raqqa und wollte in seine Stadt. Mhm. Später wurde er verhaftet und bis jetzt ist er verschwunden. Hm. Man weiß nicht, ob er lebt oder nicht. Hm. Einfach wurde verhaftet und verschwunden.
Schrecklich.
Ja. Ja. Mhm.
Wenn du zurückdenkst an deine Schulzeit in Syrien, war das so, dass ihr Assad verherrlichen musstet? Also, ja. Dass man so Unterdrückung und Unterwerfung gelernt hat, sozusagen von klein auf?
Seine Bilder sind überall. Man darf über ihn schlecht nicht reden. Die Lehrer auch haben uns erzählt, wenn er stirbt, wer beherrscht das Land? Alle Leute sehen das Assad wie ein Gott. Mhm. Wir dürfen nicht anders denken. Mhm. Und die Schüler ab 7. Klasse werden in die seiner Partei gegliedert, müssen gegliedert werden. Mhm. Ansonsten die kriegen keinen Job.
Ja. Ein syrischer Freund von mir, der Anfang 30 ist, hat gesagt, dass er seit dem Sturz Assads zum ersten Mal sagen kann, ich bin stolz, Syrer zu sein. Geht dir das auch so?
Ja, es geht mir auch so. Mhm. Vorher, ich schäme mich, dass ich Syrer bin. Mhm. Und ich habe das Gefühl, wenn ich sage, ich bin Syrer, was denken die Leute über mich? Mhm. Dass ich schlechter Mensch bin? Mhm. Ja, aber wir sind eine Gesellschaft und jede Gesellschaft hat gute und schlechte Leute. Mhm.
Ja.
Es gibt keinen perfekten Mensch.
Ja.
Wir sind alle Menschen. Aber nachdem Assad gestürzt ist, ich bin stolz, Syrer zu sein. Und ich bin stolz auch, dass ich Deutscher bin.
Ja. Also mich hat das überrascht irgendwie, weil ich so gedacht habe, die Menschen aus Syrien, die hierher gekommen sind, die haben ja, wie du auch gesagt hast, du bist nicht freiwillig gekommen, sondern du bist gekommen, weil du dazu gezwungen wurdest von diesem diktatorischen Regime.
Leider, es gibt viele Leute, die hören keine Nachrichten. Ja. Verstehen nicht, was wir erlebt haben. Mhm. Und wenn wir zum Beispiel was erzählen, die glauben uns nicht.
Mhm. Ja.
Die denken, dass wir das ausgedacht haben.
Ja.
Ja. Mhm. Deswegen, als der Assad gestürzt ist oder ein paar Tage vorher, konnte ich nicht schlafen. Schlafe ich eine Stunde, zwei Stunden und wache ich auf und gucke ich mein Handy.
Weil du einfach schon so viele Nachrichten hattest. Dass das
ja, ich muss das gucken, ob das gestürzt ist oder nicht, was passiert, wo ist meine Familie, wo sind meine Angehörigen.
Ja. Ja. Also du hast noch viele Verwandte, die in Syrien sind, mit denen du dann jetzt die ganze Zeit im Austausch warst. Wie ist die Situation gerade?
Ja, wir sind 8 Geschwister. Ich habe eine Schwester in der Türkei. 2 Schwestern wohnen an der Grenze zwischen Türkei und Syrien, wo man nicht hingeht oder gehen kann. Ich habe noch eine Schwester, wohnt im Dorf, wo ich geboren bin. Mein Vater seit 6 Jahren in Damaskus umgezogen. Mhm. Ich habe 2 Brüder in Libanon. Wir sind überall verteilt.
Oh ja.
Ja. Mhm.
Ich hoffe, es sind alle in Sicherheit.
Momentan, die sind in Sicherheit, ja.
Mhm, okay. Du hast gesagt, am Anfang dein Lieblingswort ist Leidenschaft. Dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deine neue Aufgabe und dass du dir die Leidenschaft erhältst.
Danke.
Und ja, viel Glück für deine junge Familie auch.
Danke.
Was sind deine eigenen Wünsche für die Zukunft, für dich und für deine Familie?
Mein großer Wunsch, dass ich Deutsch spreche wie Muttersprache. Das ist mein großer Wunsch. Und meine Kinder weiter studieren, weiter lernen und dass ich irgendwann promovieren kann.
Viel Glück dafür,
danke.
Langen Atem und viel Energie. Lieber Abdullatif, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne. Das hat mich sehr gefreut. Danke, dir auch.
Danke.
Das war das Gespräch mit Abdullatif Al-Khalif. Ich bin beeindruckt von seiner Zielstrebigkeit und der Energie, die er als dreifacher Vater für Studium, Beruf und Familie aufbringt. Die Arbeit der 14.500 syrischen Fachkräfte im deutschen Gesundheitswesen ist systemrelevant. Krankenhausverbände warnen, Ein Weggang dieser Fachkräfte würde große Lücken schlagen. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.